Es ist natürlich so, je früher ich mit dem Alkoholkonsum beginne, desto höher ist das Risiko, dass ich auch alkoholkrank werde. Und die Zahlen sind schon in den letzten Jahren ein bisschen runtergegangen. Aber das, was nach wie vor sehr hoch ist, ist so der akute Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen.
Was ist denn hier in Bottrop los, hör mal? Salon 5.
Ich bin Elias, Jugendreporter, und ich habe mir heute eine Interviewpartnerin besorgt zum Thema Alkohol in der Gesellschaft. Mögen Sie sich einmal selber vorstellen?
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute darüber auch erzählen zu dürfen. Mein Name ist Raffaela Wenk. Ich arbeite seit vielen Jahren im sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes Bottrop und habe da den Schwerpunkt der Suchtberatung.
Und was sagen Sie, trinken die Deutschen einfach generell zu viel?
Ich glaube, das kann man eindeutig mit Ja beantworten. Deutschland zählt auch im internationalen Vergleich doch immer noch zu den sogenannten Hochkonsumländern. Und wenn man sich mal so vorstellt, dass 2020 zum Beispiel jeder ab dem 15. Lebensjahr 10 Liter Wein Alkohol konsumiert hat, und das ist, wenn man sich das mal so vorstellt, das ist mindestens eine Badewanne voll fertig alkoholischer Getränke, ne? Das kann man auch noch aufschlüsseln in circa 65 Liter Bier, 20 Liter Wein, 3 Liter Schaumwein und noch 5 Liter Spirituosen. Und zwar jeder ab dem 15. Lebensjahr. Dann glaube ich, muss man wirklich sagen, dass das viel ist, was wir in Deutschland trinken.
Sie arbeiten ja in der Suchtberatung in Bottrop.
Genau.
Was genau machen Sie da und kommen da auch dann Jugendliche regelmäßig zu Ihnen oder?
Also grundsätzlich sind wir eine Anlaufstelle für jeden, der sich über dieses Thema informieren möchte. Das können Angehörige sein, das können Freunde sein. Wir haben es auch schon mal, dass jemand irgendwie in der Schule ein Referat halten muss und sich diesbezüglich bei uns informiert. Wenn jedoch Jugendliche oder Minderjährige ein Problem mit Suchtmitteln haben, dann haben sie die Möglichkeit bei der Jugendhilfe Bottrop e.V., das ist die Fachstelle für Prävention und die Jugend- und Drogenberatungsstelle in Bottrop, dort Kontakt aufzunehmen und sich Hilfe zu suchen. Das heißt, dass wir in erster Linie, was Menschen angeht, die Probleme im Umgang mit Suchtmitteln haben, die Leute, die sind in der Regel, in der Tat, dann mindestens volljährig, also mindestens 18 Jahre dann. Ne? Und ja, was machen wir? Wie sieht unsere Arbeit aus? Wir orientieren uns da sehr an den Menschen, die zu uns kommen. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die haben schon sehr konkrete Vorstellungen, was sie sich von uns wünschen. Und genauso gibt es aber auch Betroffene, die wollen sich erstmal informieren, welche Möglichkeiten sie haben. Das heißt, unsere Aufgabe ist es sicherlich erstmal so zuzuhören, erstmal zu hören, was ist das Anliegen der Betroffenen, worum geht es ihnen und welche Ziele haben sie, wohin soll die Reise eigentlich gehen? Und mit den Betroffenen versuchen wir im Gespräch oder versuchen wir dann in der Arbeit entweder Ziele gemeinsam auch zu erarbeiten oder die Wege zum Erreichen dieser Ziele gemeinsam zu gehen. Wir helfen Menschen aber manchmal auch einfach bei der Durchsicht dann von Post, die liegen geblieben ist, wenn jemand unsicher ist, eine Behörde aufzusuchen, dass wir an der Stelle manchmal begleiten oder vorab schon mal Kontakt zu der Behörde aufnehmen. Daran merken Sie schon, dass das ganz unterschiedlich sein kann und immer auch von den Anliegen der Betreffenden zusammenhängt. Was mir, glaube ich, noch ganz wichtig ist, ist, dass wir den Datenschutz und die Schweigepflicht natürlich sehr ernst nehmen. Das heißt, wir haben nicht, also wir können keine Auskünfte über eine Person an irgendjemanden machen. Wir brauchen für alles eine Schweigepflicht der Person, und das nehmen wir natürlich auch sehr ernst. Und ich glaube, das ist auch noch mal so etwas. Wir haben die Möglichkeit, oder wir haben die Möglichkeit, Personen hier bei uns in der Beratungsstelle zu beraten. Das ist aber für manchen auch der Weg hierher, gerade bei den ersten Malen, sehr schwierig. Ich weiß gar nicht, was mich da erwartet und wen ich da auch treffe. Und denen ist es dann manchmal lieber, wenn so die ersten Kontakte zum Beispiel bei denen zu Hause stattfinden. Und dann machen wir auch Hausbesuche. So dass auch da können wir uns ganz an denen orientieren, die zu uns kommen und was die gerne sich wünschen und machen.
Und wie würden generell Sie eine Sucht beschreiben oder definieren?
Also, es gibt nicht die Sucht, sondern die Wege auch in die Sucht, die sind sehr, sehr vielschichtig. Letztendlich geht einer Sucht ja schon etwas voraus. In der Regel auch ein sehr problematisches Trinken. Auch in dieser Phase kommen die Leute, merken die Leute schon, dass sie Probleme bekommen, weil vielleicht Freunde, Familie, Menschen, die einem nahestehen, einen schon mal so darauf aufmerksam machen, dass sie sagen, Mensch, du trinkst aber deutlich mehr als andere, oder dass man morgens nicht so gut aus dem Bett kommt, dass man vielleicht auch mal anfängt, die Schule zu schwänzen oder Termine nicht so einhält. Das sind ja alles so Dinge, die erstmal auch auffallen, aber wie Sie sich ja auch vorstellen können, die sehr schleichend verlaufen. Es ist nicht so, gestern war ich noch gesund und heute bin ich suchtkrank, sondern das ist wirklich ein schleichender Verlauf und das kann sehr unterschiedlich sein und wird auch sehr unterschiedlich wahrgenommen, weil es davon abhängig ist, in welchem Umfeld ich mich bewege. Wenn ich in einem Umfeld bin, in dem gerne getrunken wird, dann werde ich mit meinem Konsum nicht auffallen, weil das machen alle anderen ja dann auch mit. Bin ich in einem Umfeld, in dem das nicht so üblich ist, dann werde ich unter Umständen viel schneller auch mal darauf stoßen, dass jemand so sagt, Mensch, also das ist aber jetzt schon auffällig, dass du um diese Uhrzeit jetzt schon ein Bier oder ein Radler oder was auch immer trinkst. Aber natürlich gibt es auch Kriterien, anhand dessen man so sagt, wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann sprechen wir von einer Alkoholabhängigkeit. Und die Weltgesundheitsorganisation hat diesbezüglich auch letztendlich so einen Katalog erstellt, in dem diese Kriterien benannt sind. Die nenne ich jetzt einfach mal. Das ist einmal, dass man ein sehr starkes Verlangen nach einem Suchtmittel hat und auch das Gefühl hat, dass ich dem nicht widerstehen kann, dass eine Toleranzentwicklung stattgefunden hat. Das heißt, ich kann zunehmend mehr Alkohol vertragen erstmal. Ich habe nicht mehr so die Möglichkeit, selber die Menge auch zu bestimmen. Das heißt, ich gehe vielleicht, sagen wir so heute Abend, ich trinke nur ein Bier und merke aber, naja, wenn mehr da ist, werde ich dann auch mehr Alkohol konsumieren. Also ich finde da so den Schluss nicht. Ich vernachlässige vielleicht irgendwelche anderen Interessen, so frühere Hobbys zum Beispiel, wo ich so sage, nee, da habe ich keine Lust mehr zu. Ich trinke trotz negativer Konsequenzen. Das heißt, ich trinke auch meinetwegen sonntags abends, obwohl ich weiß, montags muss ich früh raus und ich schaffe das aber vielleicht nicht, ne? Oder beim Führerschein ist das natürlich auch immer so ein Thema. Und natürlich, das ist ja, glaube ich, auch was viele so mit dem Trinken in Verbindung bringen, wenn Entzugserscheinungen auftreten, ne? Also wenn der Alkohol im Körper abgebaut wird, reagiert der Körper bei einer Abhängigkeit darauf im Sinne, dass man vielleicht Händezittern bekommt, dass man nachts stärker schwitzt, das ist ja meistens so die Phase, wo der Alkohol abgebaut wird, dass man Schlafstörungen hat, innerlich unruhig wird. Und wenn mindestens drei dieser Kriterien auftreten, dann muss man auch sagen, dass dann eine Suchtmittelabhängigkeit besteht. Ja, genau. Zu uns kommen natürlich Menschen schon ganz häufig, die genau diese Kriterien erfüllen. Zu uns kommen aber auch Menschen, die sich manchmal so fragen, bin ich eigentlich schon abhängig? Ja, und dann ist es halt immer wieder auch so ein Stück weit so zu gucken, wo stehe ich mit meinem Suchtmittelkonsum? Und wenn ich vielleicht noch nicht abhängig bin, aber auf dem besten Weg dahin bin, dann macht es ja auch schon Sinn, sein Trinkverhalten zu verändern oder einfach auch mal so zu gucken, wie fühlt es sich denn an, wenn ich eine Zeit lang mal nicht trinke.
Ja, auf jeden Fall. Das hatten Sie auch gerade schon kurz angeschnitten. Wenn jemand zu Ihnen kommt, was wären dann für Sie die ersten Anzeichen, dass Ihr Gegenüber alkoholsüchtig ist?
Genau, also das ist dann im Prinzip so, dass wir die Menschen beschreiben lassen, wie sie ihr eigenes Trinkverhalten wahrnehmen. Und wenn, daran ergibt sich das ja schon ganz häufig. Nehmen Sie so das Beispiel, wenn jemand zum Beispiel mit über 1,6 Promille eine Autofahrt hat und dabei erwischt wird. Ja? Ihr Gesichtsausdruck sagt schon so, ja, das ist schon erheblich, aber jemand, der an Alkohol gewöhnt ist, der empfindet das gar nicht so stark. Das ist halt das Fatale, dass der Körper sich leider sehr an den Konsum gewöhnt und man als Betroffener, Betroffene das gar nicht so wahrnimmt, dass man schon so stark alkoholisiert ist. Also manchmal fällt man durch Zufall bei einer Verkehrskontrolle auf, gerade wenn es so um den Restalkohol geht. Wenn ich aber diese Promillezahl zum Beispiel erreicht habe, ja, dann ist nicht mehr die Frage Missbrauch oder Abhängigkeit. Da muss man von einer so starken Gewöhnung ausgehen, dass man dann von einer Abhängigkeit.
Ja.
Wenn jemand Entzugssymptome bildet, auch das ist dann ein eindeutiges Zeichen, dass die Gewöhnung so stark ist, dass der Alkohol, also dass man dann abhängig ist. Wenn jemand zunehmend auch trinkt, obwohl er negative Konsequenzen erfährt, also vielleicht schon Abmahnung mal beim Arbeitgeber bekommen, Ausbildung gefährdet, es gibt irgendwie ständig Stress in der Partnerschaft, in der Familie oder im Freundeskreis, weil ich mich auch verändere und trotzdem immer weiter trinke, dann denke ich, habe ich auch ein sehr großes Alkoholproblem.
Wie würden Sie generell die Suchtgefahr unter Jugendlichen einschätzen? Vor allen Dingen, weil man ja in Deutschland schon ab 16 selber zum Beispiel Bier einkaufen kann oder es ja schon legal ist, dass man ab 14 mit seinen Eltern trinken kann.
Ja. Also grundsätzlich, ne, so das, was ich Ihnen gerade so erzählt hatte, zeigt ja eigentlich so, wie gefährlich Alkoholkonsum sein kann. Ich will das jetzt überhaupt nicht verteufeln, aber es ist natürlich so, je früher ich mit dem Alkoholkonsum beginne, desto höher ist das Risiko, dass ich auch alkoholkrank werde. Und die Zahlen sind schon in den letzten Jahren ein bisschen runtergegangen, aber das, was nach wie vor sehr hoch ist, ist so der akute Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen. Das heißt so dieses Rauschtrinken. Ich trinke wirklich, bis ich stark betrunken bin. Und 2019 hieß das zum Beispiel, dass Kinder und Heranwachsende unter 18 Jahren, dass alleine da 14.500 Kinder und Jugendliche stationär behandelt werden mussten. Das heißt, die eine so deutliche Alkoholvergiftung hatten, dass das medizinisch beobachtet werden musste. Jugendliche, Kinder, Jugendliche sind ja noch in einer Entwicklungsphase. Da ist sowohl die körperliche Entwicklung, die psychische Entwicklung, das ist ja alles noch gar nicht abgeschlossen. Und der Alkohol diese Entwicklung aber beeinträchtigt. Man weiß heute, dass wirklich schon geringe Mengen Alkohol Einfluss auf die, also negativen Einfluss auch auf die Gesundheit haben. Und wenn Sie sich jetzt einen Menschen vorstellen, der noch gar nicht ausgereift ist, wenn man so will, und da schon der Alkohol diese Entwicklung stört, dann kann man sich auch so vorstellen, wie dass die Gefahr, eine Suchterkrankung zu entwickeln, für Jugendliche noch höher ist wie bei einem erwachsenen Menschen. Das andere ist natürlich einmal so, dass es den Körper schädigt. Das andere ist aber auch so, wenn Sie, um sich wohlfühlen, sehr früh beginnen, ein Mittel zu konsumieren, also der Alkohol jetzt beispielsweise, der innerhalb ganz kurzer Zeit Ihnen ein gutes Gefühl vermitteln würde, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das öfters machen, jetzt nicht so gering. Und wenn Sie immer wieder in Situationen, wo Sie sich vielleicht nicht so gut fühlen, Alkohol trinken würden oder um sich in der Clique gut zu fühlen, dann gewöhnt sich der Körper daran. Das, was Sie aber verlernen dabei ist, für sich andere Strategien zu entwickeln. Was kann mir denn helfen, um mich gut zu fühlen? Ja, also auch das, was man zum Beispiel ja beim Sport, was man bei vielen Freizeitgestaltungen erlebt, da fühlen sie sich ja auch gut, weil sie eine Tätigkeit machen, die ihnen Spaß macht, die ist aber gesund. Und beim Alkohol ist das so, dass sie ja im Laufe der Zeit auch immer mehr Alkohol brauchen würden, um sich gut zu fühlen. Und daher stellen ja die abhängigen Menschen dann auch fest, dass sie im Laufe der Zeit immer mehr Alkohol trinken mussten, um einen gewissen Wohlfühlstand oder um einen gewissen Stand für sich dann auch zu haben.
Man hat es schon leicht rausgehört, würde ich meinen. Wie stehen Sie denn aktuell zu den Jugendschutzgesetzen?
Also sie spielen ja sicherlich so darauf an, dass dann beispielsweise der Alkohol unter Aufsicht von Erziehungsberechtigten jetzt beispielsweise schon getrunken werden darf. Das finde ich sehr kritisch. In der Vorbereitung heute zum Interview bin ich auch mit meinem Kollegen nochmal diese Fragen durchgegangen und auch meiner Kollegin. Und waren da auch einfach erstaunt, wie selbstverständlich das da dann schon so festgelegt ist, dass das in dem Alter schon ja durchaus erlaubt ist in der Öffentlichkeit. Man kann aber letztendlich auch nicht immer alles regeln. Also Gesetze sind ja eher so dazu da, um auch so ein Stück weit Orientierung zu geben. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir als Gesellschaft, als Erwachsene da auch gute Vorbilder sind. Und dass das Jugendschutzgesetz das erstmal so definiert, dass ab 14 Jahren unter Aufsicht von Erziehungsberechtigten der Konsum erlaubt ist, ist das eine. Das andere ist ja, dass es dann anscheinend Erziehungsberechtigte gibt, die so sagen, okay, dann, wenn das jetzt erlaubt ist, dann lassen wir das auch zu. Und das ist ja eigentlich auch etwas Kritisches zu sehen, ne? So wie selbstverständlich ist in unserer Gesellschaft einfach so der Konsum, dass wir dann dahin gucken, wenn 14-Jährige konsumieren. Ich finde, dass Jugendschutz oder die Jugendschutzgesetze immer nur so etwas wie eine Leitlinie sein können, ne? Dass sie eine Richtung vorgeben. Das entbindet uns aber nicht in der Verantwortung, wirklich reflektiert und auch kritisch mit dem Alkoholkonsum umzugehen. Und das fängt dann natürlich so an, wenn ich schon ein Jugendschutzgesetz habe, dann ist es auch wichtig, dass das eingehalten wird. Also, dass Jugendliche beispielsweise nicht selbstständig Alkoholikas kaufen können und, ja, solche Sachen dann beispielsweise, dass Erwachsene da einfach dann auch wirklich ein Auge mit drauf haben.
Sind Alkoholikas einfach nur alkoholische Getränke?
Genau, also das, ne, es ist ja so, dass alkoholische Getränke von Jugendlichen ab 16 gekauft werden dürfen, zumindest was jetzt so Bier und Wein angeht, Spirituosen dann ab dem 18. Lebensjahr. Und ich glaube, dass sich das auch schon deutlich verbessert hat, dass auch da viel stärker drauf geachtet wird. Und trotzdem ist und bleibt das aber auch so eine bestehende Aufgabe, dass man immer wieder darauf aufmerksam machen muss, wie wichtig diese Einhaltung dieser Gesetze ist. Aber nochmal so, ich finde, es entbindet die Gesellschaft nicht davon, auch kritisch mit dem Alkoholkonsum umzugehen. Ja? Von daher finde ich das total toll, dass Sie diese Themenwoche haben, weil das eben auch eine Möglichkeit ist, kritisch sich den Alkoholkonsum anzuschauen, dass man neben dem, ohne das verteufeln zu wollen, aber auch so sieht, dass Alkoholkonsum eine Schattenseite hat und dass man vor allen Dingen diese Schattenseite ja gar nicht sofort merkt. Ja, also bis ich merke, dass der Alkoholkonsum mir wirklich schadet, ist ja oft dann schon eine Zeit vergangen. Und da würde ich mir wünschen, dass da viel früher angesetzt werden kann.
Auf jeden Fall. Ein weiterer Punkt wäre, Alkohol ist ja die Volksdroge Nummer eins. Und in
Ja.
Deutschland ist das ja auch in der Kultur einfach tief verankert. Denken Sie, das hat einen gewissen Einfluss auf Jugendliche?
Ich glaube schon, dass das einen großen Einfluss hat, alleine dadurch, dass sie immer und überall, wenn man jetzt mal auch von über 18-Jährigen oder ab von Menschen ausgeht, die 18 sind, ausgeht. Ich kann ja Alkohol immer und überall kaufen, kann mir sogar nach Hause liefern lassen. Und ich glaube schon, dass wir halt eine Gesellschaft sind. Nicht ohne Grund gehören wir ja so zu den Hochkonsumländern, zu einem Hochkonsumland, wo es so ganz selbstverständlich ist, dass zu ganz vielen Anlässen auch immer Alkohol angeboten wird. Oder vielleicht sogar manchmal auch so ein Eindruck entsteht, das gehört ganz selbstverständlich dazu. Ja, also sei es bei irgendwelchen Festivitäten und das dann ja manchmal sogar schon schwierig ist, sich darauf abzugrenzen und zu sagen, ich bin zwar hier auf einer Feier, aber ich möchte nicht trinken. Dann wird ja auch ganz schnell gefragt, ja, warum ist das denn eigentlich so? Das heißt, dadurch, dass es eine so große gesellschaftliche Bedeutung anscheinend hat, geben wir ja auch jungen Menschen so bestimmte Werte und Normen mit auf den Weg. Und manchmal so bestimmte Trinksprüche, die, das möchte ich auch hier nochmal sagen, ganz oft auch dumm sind, aber die ja durchaus gängig auch weitervermittelt werden. Ne? So auf einem Bein kann man nicht stehen oder ja, da gibt es noch ganz viele. Oder dass eben je mehr Alkohol ich vertrage, dass das so etwas mit Erwachsensein zu tun haben soll. Und so ist es ja eigentlich nicht. Also je mehr ich vertrage, kann unter Umständen erstmal ein Zeichen dafür sein, wie stark mein Körper sich schon an den Alkohol gewöhnt hat. Und das ist gefährlich, ne? Das ist überhaupt nicht etwas, wo man sagen kann, ach Mensch, hat mein Körper toll trainiert, sondern das ist im Prinzip immer die Gefahr, dann auch irgendwann in der Sucht zu landen, genau. Naja, und das, was ich eben so sagte, ist auch, dass es dann schwierig sein kann, sich abzugrenzen, weil man eben doch auch schnell so zum Mittrinken animiert wird. Und da darf man einfach nicht vergessen, dass das Alkohol wirklich auch ein Zellgift ist, was auch in geringer Menge einfach schon die Nervenzellen beeinflusst.
Und haben Sie einen gewissen Rat für Jugendliche, die das erste Mal mit Alkohol in Kontakt kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jedem Jugendlichen, Heranwachsenden wünschen und eigentlich auch Erwachsenen, ich glaube, das betrifft uns alle, aber Jugendliche ganz besonders, dass sie so auf sich selber achten und auf ihr Gefühl auch hören, dass sie sich nicht beispielsweise von so einem Gruppenzwang verleiten lassen, nur weil andere trinken, mitzutrinken oder weil andere so und so viel Alkohol trinken, meinen auch so und so viel Alkohol mittrinken zu müssen. Denn das, was man ja nicht vergessen darf, in dem Moment, wo ich wirklich betrunken bin, ist es ja auch nicht mehr schön. Also der Alkohol, der ganz stark im Gehirn wirkt. Und wenn Sie sich vorstellen, was im Gehirn alles gesteuert wird, unser Fühlen, unser Denken, unsere Motorik, unsere Sprache, also unsere ganze Wahrnehmung an der Stelle. Und wenn der Alkohol durch die Blutbahn ins Gehirn reinkommt, ist das ja etwas, was dann schon beeinflusst wird. Und das ist ja eigentlich kein schöner Zustand, nicht mehr gut auf seinen zwei Beinen stehen zu können, nicht mehr gut die Worte zu finden, die man eigentlich aussprechen möchte. Und das ist, glaube ich, wichtig für sich, so auf dem Schirm zu haben, in dem Moment, wo ich auf mich acht gebe und meine Selbstbestimmtheit da nicht aufgebe, habe ich dann auch so die Möglichkeit, ja, selber zu entscheiden, was und wie viel ich da trinke. Oder ich glaube, dass, genau, wenn Sie das, worauf ich so hinaus möchte, ist so, wenn Sie können den Alkohol eigentlich nur genießen, wenn Sie dafür Sorge tragen, dass Sie sich nicht an den Alkohol gewöhnen. In dem Moment, wo Sie regelmäßig trinken oder so viel trinken, dass Ihr Körper sich daran gewöhnen kann, dann werden Sie diesen Genuss auf Dauer nicht mehr haben können. Und das ist vielleicht so etwas, nur auch mal auszuprobieren, nicht zu trinken, mehr mit nicht-alkoholischen Getränken auszuprobieren. Da gibt es ja auch ganz viele tolle Rezepte. Also so ein Stück, das einfach viel kritischer zu sehen.
Ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und checkt auch mal unbedingt unseren Instagram-Account ab. Da heißen wir Salon 5. Ciao, ciao.
Was ist denn hier in Bottrop los, immer? Salon 5.